Guten Morgen zusammen, schön euch alle zu sehen und schön, dass ihr dabei seid, die ich nicht sehen kann, weil ihr oben sitzt oder zu Hause. Aber es ist wirklich schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können. Das heutige Thema ist Nikodemus, ein erschüttertes Weltbild und wir. Und wir lesen dazu zu Beginn den Bibeltext. Und ich möchte euch wieder bitten, mit mir dazu aufzustehen, um das Wort Gottes zu hören. Und ich lese vor die ersten 21 Verse des dritten Kapitels. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust. Es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie kann das geschehen? Jesus erwiderte und sprach zu ihm: Du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen, und wir bezeugen, was wir gesehen haben, und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von den himmlischen Dingen sagen werde? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. Amen. Danke euch. Ich möchte gern noch beten, bevor ich dann mit der Predigt anfange. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir für dieses glorreiche Wort, das wir lesen durften, wo dein Evangelium so herrlich beschrieben ist. Danke, dass wir Zeuge werden dürfen von diesem Gespräch zwischen deinem Sohn Jesus Christus und Nikodemus. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass du heute zu uns sprichst durch dein Wort, dass du unsere Herzen berührst, dass du uns überführst, dass du uns ermutigst und stärkst und dass du geehrt wirst und verherrlicht wirst und wir durch dich noch herrlicher und ja mehr Frieden in dir haben können, Herr. Und ich bitte dich vor allem, dass du mir auch hilfst, dein Wort weiterzugeben, dass das, was ich sage, deinem Willen entspricht und Herr, das, was heute gesagt wird von mir, was nicht von dir ist, das, was ich sage, was falsch ist, lass das zu Boden fallen und verschwinden, damit nur dein Wort bleibt. Denn dein Wort bleibt in Ewigkeit. Gepriesen sei dein Name. Amen. Vergangenen Freitag auf der Arbeit habe ich einen relativ starken Dämpfer für meine Männlichkeit erlebt. Wir sanieren bei uns im Pflegewohnheim gerade einige Zimmer und der Haustechniker hat mich dann gebeten, ob ich ihm helfe, einen Kasten aus einem Zimmer zu heben, damit der Boden repariert werden kann. Ich habe natürlich zugesagt, ich helfe ja gern und ich gehe dann in dieses Zimmer und versuche, das Ende des Kastens aufzuheben, aber da bewegt sich nichts. Ja gut, ist klar, falsch angegriffen. Ich habe meinen Griff nochmal neu angepasst und aus den Beinen aufgehoben und tatsächlich, der Kasten geht hoch, aber ich kann ihn nicht halten. Es war mir nicht möglich, diesen Kasten vom Fleck zu verschieben. Der Haustechniker musste leider einen kräftigeren Mann als mich bitten, den Kasten rauszutragen mit ihm. Ja, das war ein Dämpfer. Ich sah den Kasten und ich war mir sicher, ich kann den anheben, nur um dann von der kalten Realität meiner begrenzten Körperkraft in den Unterarmen überführt zu werden und in die Schranken gewiesen zu werden. Also das war natürlich nicht so lustig. So ähnlich erging es Nikodemus in diesem Text. Also natürlich nicht ganz so wie mir. Bei mir wurde nur mein maskulines Ego mangels vorhandener Unterarmmuskulatur gedämpft. Bei Nikodemus war das deutlich mehr. Ich bin nach wie vor relativ sicher, dass ich ein Mann bin. Und ich weiß auch, dass ich in Zukunft kleinere Kästen weiterhin anheben werde. Dass ich halt vor größerem Rücksicht nehmen werde. Nikodemus aber, als er zu Jesus ging, der wurde hier in seiner innersten Identität überrumpelt. Das, was ihn im Innersten ausmachte, das wurde nicht nur erschüttert, sondern weggefegt. Bei ihm war deutlich mehr, wo er dann merken musste, es ist nicht so, wie ich glaube, dass es ist. Und darüber möchte ich heute mit euch reden. Und dann gehen wir zum ersten Punkt, was wir wissen und was Nikodemus weiß. Denn bevor wir in den Text einsteigen, ist es sinnvoll, zuerst die Protagonisten unseres Berichtes genauer anzuschauen. Zuerst taucht Nikodemus auf. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden. Das ist das Erste, das wir über Nikodemus wissen, und das sagt eigentlich schon sehr viel über ihn. Er war ein Pharisäer und damit ein Schriftgelehrter. Die Pharisäer waren eine der beiden führenden, vorherrschenden religiös-politischen Parteien Israels. Es gab mehrere, aber die beiden größten waren die Sadduzäer und die Pharisäer. Und die Pharisäer, die galten als besonders gottesfürchtige Schriftgelehrte. Das heißt, die Bibel bzw. das Alte Testament, die Tora, sehr gut kannten. Sie sahen sich selbst als die echten Jünger des mosaischen Gesetzes und lehrten dementsprechend auch ein rigoroses Einhalten der Gesetze, die im Buch Mose standen. Sie waren auch davon überzeugt, dass ein Jude als ein Nachkomme Abrahams das ewige Leben von Gott erben wird. Und außerdem erwarteten die Pharisäer den Messias, der von den Propheten ja prophezeit worden war, dass er kommen wird. Und sie erwarteten auch, dass dieser Messias, wenn er dann kommt, das Reich Gottes in Israel für das Volk Israel begründet und festlegt und damit Israel in einen ewigen Frieden führt. Also es gibt noch deutlich mehr zu den Pharisäern zu sagen, aber das soll für uns heute mal genügen. Das Zweite, was wir über Nikodemus erfahren, ist, dass er ein Oberster der Juden war. Er war also nicht nur irgendein Pharisäer, sondern ein sehr hoher Pharisäer. Er hatte eine wichtige und eine gewichtige Position inne unter den Pharisäern. Im späteren Verlauf des Gesprächs sagt Jesus sogar zu ihm, du bist der Lehrer Israels. Also er war ein sehr gelehrter und angesehener Lehrer des Volkes. Also nicht nur ein Pharisäer, sondern einer der Führenden offensichtlich. Und dieser Mann, dieser Nikodemus, kam bei Nacht zu Jesus. Und da sehen wir die zweite Person in unserem Text, Jesus. Wir wissen von ihm aus dem Johannesevangelium bisher, dass er von Johannes dem Täufer als der Messias identifiziert wurde, dass er sich durch Wunder und Lehre als Messias bestätigte und dass er voller Eifer für den Vater und für das Reich Gottes auftrat. Und dazu möchte ich die letzten vier Predigten von Uli und Gerhard sehr empfehlen. Falls euch das jetzt nicht präsent ist, dann die Predigten einfach nochmal anzuhören zu Hause. Was wissen wir noch aus dem Text bzw. aus den vorherigen Texten? Aus Johannes 1, Abvers 19 wissen wir, dass die Führenden des Volkes und die Schriftgelehrten über Johannes den Täufer in Erfahrung bringen wollten, ob er der Messias ist. Das heißt, die Pharisäer, die waren zu dem Zeitpunkt schon hellhörig geworden, die waren schon aufmerksam, da war was Besonderes am Laufen. Und sie werden auch ganz sicher von Johannes das Zeugnis gehört haben, dass er nicht der Messias ist, sondern dass Jesus der Messias ist. Vielleicht nicht alle, aber einige bestimmt, denn sie wollten es ja wissen. Und über Jesus gehört haben sie auch und seine Wunder und Taten gesehen haben sie auch. Außerdem waren sicherlich viele der Pharisäer Zeugen geworden von der Tempelreinigung des Jesus, denn das war sehr öffentlich. Und wie gewaltig und vollmächtig dieses Ereignis gewesen sein muss, das haben wir ja letzte Woche vom Gerhard sehr eindrücklich gehört. Was wir auch noch wissen, ist, dass Jesus bereits gesetzliche Normen hinterfragte oder sogar die Auflösung dieser andeutete. Ich möchte dazu an die Predigt erinnern von Uli zur Hochzeit von Kana. Und dass Jesus diese Gesetze dann auch in Frage stellte, manche beziehungsweise den Pharisäern vorzeigte, dass nicht alles so ist, wie sie glauben, das war unter anderem der Grund, weshalb die Schriftgelehrten und die Pharisäer Jesus nicht besonders mochten, um es mal gelinde auszudrücken. Viele hassten ihn. Und daher kam Nikodemus bei Nacht. Ein angesehener Jude von seinem Kaliber, der besucht keinen Menschen bei Nacht. Es sei denn, er möchte nicht gesehen werden. Das wissen wir alles. Und bei Jesus angekommen, sagt Nikodemus jetzt: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Gut, wir wissen jetzt alles von Nikodemus und von Jesus und Nikodemus weiß das auch von Jesus. Und was passiert jetzt? Jetzt passiert etwas Seltsames, nachdem Nikodemus das gesagt hat. Jesus geht scheinbar gar nicht darauf ein, sondern er antwortet ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, so kann er nicht das Reich Gottes sehen. Okay, was ist da jetzt passiert? Was ist das für eine Antwort? Das ist ja ein ganz anderes Thema. Darüber hat Nikodemus ja gar nicht geredet. Und dazu möchte ich gern ein paar Verse zurückgehen, und zwar in den letzten Text von Gerhard. Keine Angst, ich werde nicht nochmal über den Text predigen. Obwohl Angst, eigentlich wäre es ja schön, wenn wir noch mehr Bibeltext hätten. Nein, aber wir gehen zum zweiten Punkt, was Jesus wusste. In Johannes 2, die letzten beiden Verse, da lesen wir: Jesus selbst aber vertraute sich ihnen, das heißt den Menschen dort, nicht an, weil er alle kannte. Und weil er es nicht nötig hatte, dass jemand von dem Menschen Zeugnis gab, denn er wusste selbst, was im Menschen war. Die Menschen glaubten wohl, dass Jesus von Gott kam. Sie sahen ja seine großen Zeichen und Taten, die er tat. Aber Jesus wusste um den tatsächlichen Zustand ihrer Herzen. Er wusste, dass sie ihm folgten, weil er Wunder und Zeichen tat, aber wusste, dass ihre Herzen sich dadurch nicht wirklich Gott zuwandten, dass sie ihm nicht wirklich glaubten. Denn Jesus wusste, was im Herzen der Menschen war. Und so wie es über Gott in 1. Samuel 16, Vers 7 heißt, dass Gott das Herz ansieht, so wissen wir auch von Jesus, weil er Gott der Sohn ist, dass er sieht, was im Herzen der Menschen ist. Jesus sieht das, was im Menschen ist. Er sieht das Herz der Menschen an. Und Kapitel 2 endet mit diesen Worten: Er selbst wusste, was im Menschen war. Und Kapitel 3 beginnt mit den Worten: Es war aber ein Mensch. Johannes legt damit die Grundlage für das Auftreten des Nikodemus. Nikodemus ist zwar Pharisäer und er ist ein Oberster der Juden und er ist ein Schriftgelehrter und sehr gottesfürchtig in seinem Auftreten, aber vor allem ist er ein Mensch. Und zwar ein Mensch, von dem Jesus ganz genau weiß, was in seinem Herzen ist. Und Jesus durchschaut sein Anliegen sofort. Und ich bin mir sicher, dass Jesus gewusst hat, dass Nikodemus kommt, bevor Nikodemus wusste, dass er kommt, so wie Jesus Nathanael unter dem Baum sitzen sah. Nikodemus kommt bei Nacht. Er will von seinen Kollegen nicht gesehen werden, die Jesus so verachten. Aber er weiß genau, Jesus ist mehr als nur ein großer Lehrer, der jetzt das Volk Israel irgendwie belehrt. Und nicht nur Nikodemus weiß das, auch die anderen Pharisäer wissen es. Denn Nikodemus sagt zu Jesus: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Die Zeichen, die Jesus taten, die zeugten eindeutig davon, dass er ein Lehrer war, der von Gott gekommen ist. Niemand konnte so auftreten, er muss von Gott gewesen sein. Nikodemus wusste das und die anderen Pharisäer wussten das. Ob sie es eingestehen wollten, ist eine andere Frage. Und wehe dem, der das laut aussprach. Aber Nikodemus, der musste da offensichtlich noch mehr wissen. Er wollte wissen, ist das wirklich so? Und er wollte wissen, was ist noch mehr dahinter? Er musste wissen, ob Jesus wirklich der Messias ist. Und damit musste er unbedingt wissen, ob Jesus jetzt endlich diese Prophetien erfüllen wird, auf die alle so lange gewartet haben, dass sie eintreten, wenn der Messias kommt. Ist Jesus der Lehrer, der Israel in den ewigen Frieden führen wird? Ist Jesus der, der das Volk Israel vor der Bedrängnis von Rom retten wird? Ist Jesus der, der das Reich Gottes begründet? All diese Fragen brannten ihm sicherlich auf der Zunge, als er kam. Und deswegen kommt er und legt zuerst das Fundament für das Gespräch. Er sagt, Jesus, wir wissen, wer und was du bist. Jesus sah diese Fragen, die im Hintergrund wahrscheinlich hingen. Er sah auch die gesamte jüdische Theologie dahinter. Er kannte sie. Nicht nur, weil er Gott ist, sondern auch, weil er damit aufgewachsen war. Er sah die Sehnsucht nach Erlösung im Herzen des Nikodemus und wohl auch die Gottesfurcht, die ihn dazu trieb, zu Jesus zu kommen, mitten in der Nacht. Und Jesus sah, dass weder Nikodemus noch die anderen Pharisäer wirklich begriffen hatten, wer er eigentlich ist. Nikodemus glaubte zu wissen, wer Jesus ist. Aber es zeigte sich, er wusste es nicht. Jesus sah ebenfalls im Herzen dieses Mannes, dass sein falsches Weltbild zuerst weggewischt werden musste, bevor Nikodemus ihn wirklich als den erkennen konnte, der er ist. Jesus griff am Kern der jüdischen Theologie rund um den Messias an. Und deswegen antwortete er dem Nikodemus: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Ja, wahrhaftig, es ist nicht möglich, das Reich Gottes zu sehen, es sei denn, man wird von Neuem geboren. Bis gerade eben war Nikodemus von zwei Dingen überzeugt, von einem mehr, von anderen vielleicht weniger. Das erste ist, er war davon überzeugt, dass das Reich Gottes beim Kommen des Messias sichtbar werden würde und dass er es sehen würde als ein Jude. Und er war davon überzeugt, dass Jesus ein Lehrer war, der von Gott gekommen ist, also auch mit der Autorität Gottes spricht. Und jetzt wird ihm der Boden unter den Füßen weggezogen, als Jesus in dieser Autorität Gottes spricht, dass er das Reich Gottes nicht auf die Art sieht, wie er glaubt, dass es sehen wird. Die Hoffnung darauf, das Reich Gottes zu sehen, wird jetzt in diesem einen Satz zerschlagen. Ja, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Nikodemus sieht auf einmal das Ziel seines Lebens verloren. Wie soll das gehen? Wie kann er eine solche Qualifikation erfüllen? Er ist ein alter Mann. Ist das Reich Gottes jetzt wirklich außerhalb seiner Reichweite? Jesus spricht weiter. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist Gottes geboren wird. Jesus zieht Nikodemus hier endgültig den Boden unter den Füßen weg. Die Wiedergeburt ist nichts, das wir tun können. Es geschieht aus dem Wirken des Geistes. Und Jesus macht hier ganz klar, deine genetische Abstammung tut eigentlich nicht viel zur Sache. Was aus Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Was aus Geist geboren ist, das ist Geist. Nikodemus spricht in diesem Dialog mit Jesus dreimal. Und jedes Mal wird das, was er sagt, weniger. Und jetzt nach dieser Antwort von Jesus sagt er nur noch: Wie kann das geschehen? Und Jesus antwortet, du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht? Das ist ein ziemlicher Vorwurf, der da mitschwingt. Deswegen schauen wir uns an, was Nikodemus hätte wissen müssen. Nikodemus als Lehrer Israels hätte wissen müssen, dass das Reich Gottes sehen nicht an der Abstammung oder an den Werken liegen kann. Darüber spricht die Bibel bereits im Alten Testament. Und eine der bekanntesten Stellen ist die, die Paulus selbst im Römerbrief zitiert, aus 1. Mose 15, Vers 6, wo es heißt, und Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Hier ist eindeutig, dass Gott dem Abraham aufgrund dessen Glaubens die Gerechtigkeit anrechnete, unabhängig von Werken. An anderen Stellen wird von den Propheten immer wieder angemerkt, dass die Gesetzeswerke und die Opfer, die das Volk Israel dem Herrn bringen, dem Herrn nicht gefallen, weil die Herzenshaltung dahinter nicht stimmt. Immer wieder zeigt sich in den Propheten, dass die Werke nicht der springende Punkt sind, dass die Opfer nicht der springende Punkt sind, sondern die Herzenshaltung, so wie die Menschen gegenüber Gott stehen, dass sie an ihn glauben. Und noch deutlicher wird es auch zum Beispiel in Jeremia, als Gott zu Israel über alle Sünde sagt, dein Schaden ist verzweifelt böse und deine Wunden unheilbar. Unheilbar. Niemand führt deine Rechtssache. Es gibt kein Heilmittel für die eiternde Wunde. Kein Verband ist für dich da. Unheilbare Wunde. Kein Heilmittel. Kein Verband. Niemand, der Rechtssache führt. Eine aussichtslose Situation, die Gott dort beschreibt. Aussichtslos. Und eigentlich kannte Nikodemus diese und ähnliche Passagen. Er war ein Schriftgelehrter des Volkes. Immer und immer wieder weist Gott im Alten Testament darauf hin, durch die Propheten, dass ihm von Herzen nachgefolgt werden muss. Dass es um mehr geht als um Werke. Dass die Sünden so groß sind, dass es keine Hoffnung mehr gibt für Rettung. Nichts, das ein Mensch tun könnte, um die totale Verderbnis abzuwenden. Niemand, der die schmierigen und eiternden und klaffenden Wunden der Sünde heilen oder für die Vergehen eintreten könnte. Nichts möglich. Nikodemus hätte das wissen müssen. Und sicher, Nikodemus kannte all diese Stellen. Aber er ging davon aus, wie die Schriftgelehrten zu der Zeit, dass mit dem Auftreten des Messias alle Sünden vergeben und das Volk Israel wiederhergestellt würde, so wie Gott es ebenfalls in den Propheten voraussagte und verheißen hatte. Zum Beispiel im gleichen Kapitel in Jeremia in Vers 17. Denn ich will dir Genesung bringen und dich von deinen Wunden heilen, spricht der Herr. Oder in Jeremia 31, Vers 11. Denn der Herr hat Jakob losgekauft und ihn aus der Hand dessen erlöst, der mächtiger war als er. Und an solchen Aussagen hielt Nikodemus sich fest. Doch was er nicht verstand, war, dass Gott Israel und allen, die an ihn glauben, wirklich loskaufen würde. Was Nikodemus nicht wusste, war, wie hoch die Kosten eines solchen Loskaufs sein würden. Wenn er wirklich verstanden hätte, was es bedeutete, als Gott sagte in 2. Mose 34, Vers 7, dass er Sünde nicht ungestraft lassen kann, dann hätte er gemerkt, dass Gott eigentlich von einem sehr hohen Preis spricht, wenn er von Loskaufen spricht. Aber er hat es nicht verstanden. Dabei hatte Gott in einem beängstigenden und schrecklichen Moment in der Geschichte Israels sehr präzise vorausgeschattet, um dieses biblische Wort zu verwenden, es ist sehr passend, wie notwendig eine andere Art der Erlösung als der Opferdienst war. In 4. Mose 21, Abvers 4 lesen wir nämlich davon, wie das Volk Israel in der Wüste gegen Gott und Mose redet und Gottes Treue, Wahrhaftigkeit und Fürsorge in Frage stellt und sogar das, was Gott dem Volk gibt, mit Ekel abweist. Und aufgrund dieser Ablehnung schickte Gott giftige Schlangen in das Lager und wer immer von einer solchen Schlange gebissen wurde, der starb. Und das war schrecklich. Und an dieser Stelle wollte Gott jetzt keine Reue oder Opfer, Bußopfer, Sündopfer. Das verlangte er nicht an diesem Moment, sondern er sagte dem Mose, mach eine Schlange aus Erz, befestige sie oben auf einem Pfahl und jeder, der auf die Schlange schaut, der soll am Leben bleiben. Und dann heißt es in Vers 9, und es geschah, wenn eine Schlange jemand biss, und er die eherne Schlange anschaute, so blieb er am Leben. Der Blick auf eine Schlange rettet? Auf ein Objekt, das den Tod brachte? Also auf Objekt dessen, der den Tod brachte? Das rettete den Menschen? Wo ist da die Logik? Die Schlangen waren ja die Strafe für die Sünde. Und ein Blick auf ein Objekt dieser Strafe soll jetzt die Strafe wegnehmen? Was ist die Erklärung? Und ich bin sicher, dass die Pharisäer dafür eine Erklärung hatten und ich bin sicher, dass wir die auch irgendwo finden. Ich hatte nur keine Zeit zu suchen. Jesus jedoch nimmt dieses Ereignis und setzt es in einen noch nie dagewesenen Kontext, nämlich den Kontext, den Gott sich dazu gedacht hat. Jesus sagt nämlich in den Versen 14 und 15, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und da kommen wir zum nächsten Punkt, was Jesus von Anfang an wusste. Jesus war nicht einfach nur ein Lehrer, das hatte Nikodemus auch festgestellt. Und er war auch nicht einfach nur ein Lehrer, der von Gott kam. Denn Jesus selbst sagt in diesem Dialog, dass er, der Sohn des Menschen, aus dem Himmel herabgestiegen ist. Und damit sein Zeugnis von den himmlischen Dingen genauso wahr ist wie das von den irdischen. Er kann die Geheimnisse Gottes offen darlegen und hier öffnet er die Schrift ein Stück weit so, dass Nikodemus einen Blick auf die Geheimnisse Gottes werfen darf. Und ich weiß nicht, wie viel Nikodemus an dieser Stelle verstanden hat. Es ist auch nicht wichtig für uns. Viel faszinierender ist, dass wir durch Gottes Geist und durch die Apostel und durch die Schrift verstehen dürfen, was da passiert und dass es bemerkenswert, was Jesus da eigentlich sagt. Jesus macht aus der ehernen Schlange auf diesem Stab nämlich ein Bild für sich selbst. Und er sagt, dass ebenso wie diejenigen, die damals auf die Schlange schauten und am Leben blieben, diejenigen, die auf ihn schauen, ewiges Leben erhalten. Und durch diese Verknüpfung verstehen wir auf einmal, dass es nicht die Schlange am Pfahl war, die den Menschen Rettung brachte. Vielmehr war es das Versprechen, das diese Schlange vermittelte. Auch wenn Israel das damals nicht wusste und nicht wissen konnte. Denn die Schlange versprach sozusagen, dass die Strafe des Volkes sozusagen umgelagert würde. Und zwar für die, die auf die Schlange sahen. Aber wohin umgelagert? Was passiert mit dieser Strafe? Die Erzschlange selbst konnte natürlich keine Strafe auf sich nehmen. Sie war nur aus Erz. Aber sie zeigte auf den, der es konnte und es dann auch tatsächlich tat. Jesus. Jesus nahm nämlich all unsere Sünde auf sich und er bezahlte am Kreuz die Schuld mit seinem eigenen Blut. Paulus schreibt, dass Gott den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht hat, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Jesus wurde für uns zur Sünde. Er wurde das, was er selbst am meisten verachtet. Und indem er dort am Kreuz hing, nahm er den Fluch des Gesetzes auf sich. Und das ist der Tod, der unweigerlich aus der Sünde kommt. An anderer Stelle schreibt Paulus nämlich, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unseretwillen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Und das ist gewaltig, das ist unfassbar, aber es ist wahr. In Jesaja 53, Vers 4 bis 5, auch diese Stelle kannte Nikodemus, da heißt es, Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Die eiternden Wunden der Sünde, die unheilbaren Krankheiten, die Wunden, für die es keine heilenden Verbände gibt. Jesus hat sie alle auf sich genommen. Jesus hat sie alle am Kreuz getragen. Er wurde zu dem, was die Menschen vom Himmelreich trennt. Und er bezahlte alles. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wenn Nikodemus das nur verstanden hätte, dann wäre sein Weltbild durch Jesus nicht so erschüttert worden. Aber so wurde er zuerst mit seiner falschen Überzeugung konfrontiert, um dann diese glorreiche Botschaft Gottes hören zu können. Erlösung durch Jesus Christus und durch Jesus allein. Gott hat Jakob freigekauft, losgekauft mit seinem eigenen Blut. Und Gott hat die Welt, er hat uns losgekauft mit seinem eigenen Blut. Deswegen sagt Jesus weiter in Vers 16 und 17 unseres Textes, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, oder in anderen Übersetzungen, denn auf diese Weise hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Gewaltig, unfassbar. Nicht nur Israel, sondern die ganze Welt sollte und soll in Jesus Möglichkeit für Rettung haben. Und auch das war für Nikodemus völlig neu. Er erwartete, dass der Messias das Reich Gottes in Israel gründen würde und alle heidnischen Nationen ihre gerechte Strafe bekämen. Aber nein, Jesus kam nicht, um die Welt zu richten. Er kam, damit die Welt Rettung erfahren kann und erfahren hat durch Jesus. Jesus ist dafür in die Welt gekommen. Und er wusste das im Vornherein. Er wusste das, als er anfing zu wirken. Er hat das in der Hochzeitsfeier von Kana angedeutet, als er sagte, sein Tag ist noch nicht gekommen. Er hat es in der Tempelreinigung angedeutet, als er sagte, reiß diesen Tempel ab und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Und hier sagte er es explizit. Nikodemus hatte anerkannt, dass Jesus von Gott gekommen war. Und Jesus sagte jetzt, dass er deswegen von Gott gekommen war. Und nicht nur gekommen, sondern dass Gott ihn deswegen gesandt hat, hingegeben hat. Gott hat seinen eingeborenen Sohn zum Opfer für die Welt gegeben. Es war die einzige Möglichkeit auf Rettung. Die einzige Möglichkeit. Und Jesus zögerte keine Sekunde. Entschuldigung, ich muss ganz kurz die Nase putzen. Bitte das Mikrofon schnell. Die Juden glaubten, dass sie gerettet würden, weil sie ein Nachkommen Abrahams waren. Johannes sagte, Gott kann aus diesen Steinen Nachkommen Abrahams erschaffen. Für Gott ist es möglich, aus Steinen Nachkommen Abrahams zu machen, aber es ist nicht möglich, uns anders zu retten, als so, dass Jesus für uns am Kreuz starb. Denkt darüber nach. Der einzige Weg in das Reich Gottes ist Jesus. Und jeder, der jetzt auf den Gekreuzigten schaut, den Auferstandenen, der wird ewiges Leben haben. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und durch Glauben werden wir das Reich Gottes sehen. Lob und Preis und Ehre und Dank unserem gnädigen Gott, der das möglich gemacht hat. Er hat uns mit seinem eigenen Blut losgekauft. Kommen wir zum letzten Punkt heute, was wir wissen können, dürfen, müssen. Denn so herrlich diese Botschaft ist, sie hat auch eine tragische Seite. Als Mose die Stange errichtete, mit der ehernen Schlange darauf, da heißt es nicht, dass alle gerettet wurden, weil die Stange jetzt stand. Nein, es heißt, dass alle, die auf die Schlange sahen, am Leben blieben. Alle anderen, die nicht auf die Schlange schauten, die starben. Und das Gleiche gilt in einem viel größeren und endgültigen Ausmaß in Christus. Jesus sagt nämlich weiter, wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Wer nicht an Jesus glaubt, der ist gerichtet. Und das Gericht wird als Ende den ewigen Tod zur Folge haben. Ein ewiges Sterben ohne Ende in der Hölle. Und das ist ein grausamer Ort. Jesus beschreibt die Hölle als einen Ort, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Ein Ort, an dem Heulen und Zähneknirschen sein wird. Wer auf Jesus schaut und an ihn glaubt, der wird gerettet. Er wird nicht gerichtet, sondern erhält das ewige Leben. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Als Nikodemus zu Jesus kam, da wurde sein Fundament, das Fundament seines Lebens, tief erschüttert. Er kam im Glauben zu Jesus, die Rettung für die Ewigkeit bereits sicher in der Tasche zu haben. Doch alles entpuppte sich als irreführend. Und er musste erkennen, dass in und an ihm nichts Gutes war, das ihm das Reich Gottes oder den Zutritt darin ermöglichte. Er musste sich zu Jesus bekehren und glauben. Und wir können aus späteren Berichten davon ausgehen, dass er wirklich zu einem Nachfolger von Jesus wurde. Er war zum Beispiel dabei, als Jesus beerdigt wurde, und er sorgte dafür, dass ausreichend Salbe zur Verfügung war. Und aus nicht-biblischen Quellen wissen wir auch, dass er sehr arm starb, vermutlich seine ganzen Reichtümer weggegeben hat für die Christen. So wie Nikodemus geht es jedem, der zu Jesus kommt. Wer zu Jesus kommt, der kommt zum Licht der Wahrheit und Heiligkeit. Zum Licht, das auch die dunkelsten Winkel unseres Herzens durchleuchtet und die dunkelsten Geheimnisse, die schwersten Sünden, die verborgensten, verdorbensten Dinge in uns aufdeckt. Jesus kennt die Herzen der Menschen. Er kennt dein Herz. Und er sieht, was darin ist. Wir haben kein Geheimnis vor ihm. Unter anderem lieben die Menschen die Finsternis deswegen mehr als das Licht. Denn darin glauben sie ihre Sünden und Verfehlungen verborgen. Lieber möchte der Mensch seine selbsternannten guten Taten als ein Banner vor sich hertragen und so tun, als ginge er im Licht. Aber tatsächlich ist alles, was nicht aus Gott getan hat, nicht gut. Und das, was nicht im Glauben geschieht, ist Sünde. Es entspricht nicht dem Licht. Wie oft führe ich auf der Arbeit Gespräche mit älteren und jüngeren Menschen und versuche genau an diesem Punkt zu arbeiten, dass wir Sünder sind und dass wir Vergebung brauchen. Aber so weit komme ich meistens gar nicht. Denn es wird abgeblockt und die Leute packen sich in einen Kokon der Selbstgerechtigkeit und sagen, ich bin kein schlechter Mensch, ich bin gut genug für den Himmel. Ich habe doch gute Taten getan, die wird Gott doch wohl anrechnen. Ich bin ein Christ, seit ich geboren bin. Nein, nur wer glaubt, wer wahrhaftig glaubt, der wird gerettet. Und der, der glaubt, der stellt sich in das aufdeckende Licht des Herrn, das alle unsere Sünden zeigt. Unsere Sündhaftigkeit nimmt dieses Licht als Bedrohung wahr. Wir wollen das nicht. Aber dabei vergessen wir, dass Jesus, das Licht selbst, genau deswegen für uns zur Finsternis wurde, damit wir dann auch im Licht wandeln können. Durch seine Wunden sind wir heil geworden. Durch sein Blut werden wir rein gewaschen. Durch sein Opfer ist unsere Sünde bezahlt. Mit seinem Leben hat er für unsere Schuld gesühnt. Er hat den gesamten Zorneskelch Gottes am Kreuz ausgetrunken, bis auf den letzten Tropfen. Ja, wer in dem Licht Gottes geht, wer zu Jesus kommt, dem wird die Sünde offenbar gemacht. Aber dann, wenn man bußfertig vor ihm steht, wird jede einzelne Sünde abgewaschen. Wenn du zu Jesus kommst, dann bekommst du Vergebung. Irrt euch nicht. Eines Tages wird jeder vor Gott stehen. Eines Tages wird jeder im Lichte des Herrn Jesus stehen und vor dem Richterstuhl, wo alles offenbar wird und nichts mehr verborgen bleibt. Aber genau deswegen ist Jesus am Kreuz gestorben, damit unsere unheilbaren Wunden, unsere eiternden Wunden, unsere Sünde und unsere Verdorbenheit abgewaschen, geheilt, gereinigt und vergeben werden kann in ihm. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Glaubst du das? Und wenn du das nicht glaubst, dann komm doch heute zu Jesus. Jetzt, nicht morgen. Wer weiß, ob du morgen noch lebst. Jetzt. Bekenne deine Schuld, stelle dich in sein Licht und nimm dieses überwältigende und herrliche Opfer an, das er am Kreuz für dich gebracht hat. Er kennt dein Herz. Er weiß, wie es in dir aussieht. Es ist nichts da, was ihn abschrecken könnte. Alle Zerbrochenheit, aller Schmerz, alle Hoffnungslosigkeit, alle Sünde, er kennt alles. Und er will dir vergeben. Er will dich heilen. Glaube doch. Komm doch zu ihm. Ja, bei ihm erkennen wir, dass wir verloren sind. Aber durch ihn erhalten wir ewiges Leben und Zugang zum Reich Gottes. Frieden, Erlösung, Heilung, Ruhe. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn dahin gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Ja, lest fertig, sondern ewiges Leben hat. Lasst uns zusammen beten. Und Flo beendet dann die Gebetszeit.